1517 schlug Martin Luther seine 95 Thesen an die Kirchentür zu Wittenberg und löste damit die Reformation aus. Sola Scriptura, sola fide, sola gratia und so weiter. Allein die Schrift, allein der Glaube und die Gnade. 2017, zum Jubiläum, 500 Jahre später, wollte man dann wissen, wie ist es diesen Solas so ergangen. Man gab eine Umfrage unter den amerikanischen Evangelikalen in Auftrag und das Ergebnis war ernüchternd. Weniger als die Hälfte, 46% nur, glaubten, allein der Glaube reiche für das ewige Leben. Ein Drittel meinte sogar, dass beides, Glaube und Werke, nötig sind, um errettet zu werden. Sola fide et opera, würde der Lateiner sagen. Man fand mehr Gemeinsamkeiten mit der Werkgerechtigkeit der Katholiken als mit den Entdeckungen der Reformation. Und wenn man heute zufällig ausgewählte Evangelikale fragt, folgst du Jesus nach, dann hört man immer selten ein entschiedenes Ja. Stattdessen, ja, also ich gehe in die Kirche und bin Mitglied einer FEG. Oder vielleicht, ja, also ich bin schon christlich erzogen und ja, ich lebe auch so, also müsste reichen. Gut, dass wir den Brief von Paulus an die Römer haben. Da geht er nämlich genau auf dieses Problem ein. Er stellt unmissverständlich klar, was zum Glauben, was zur Errettung reicht. Und dass es nur der Glaube ist. Und da haben wir letztes Mal schon etwas drüber gehört. Und wir sind im gleichen Thema, aber es gibt neue Nuancen, die ihr entdecken dürft mit mir. Letztes Mal haben wir zum Beispiel die Diagnose gesehen. Alle sind Sünder. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Wir haben gelernt, dass das Gesetz nicht gerecht machen kann, sondern nur Ungerechtigkeit aufdecken. So wie ein Sensor, der uns vielleicht für ein schlechtes Gewissen hilft. Dann haben wir zu dieser Diagnose auch die Medizin von Jonathan verschrieben bekommen. Glaube statt Werke. Nur Gnade hilft dir weiter. Und dann zum Schluss auch die Konsequenz gesehen. Kein Rühmen. Nur Annahme der Gnade in Demut. Damit war die Theologie klargestellt. Und Paulus hätte jetzt in Kapitel 4 mit einem neuen Thema weitermachen können. Aber das Thema ist so groß, dass 4 und auch noch Teile von 5 um die Rechtfertigung gehen. Denn er wusste, dass seine Worte für einen strenggläubigen Juden schon etwas blasphemisch klingen musste. Warum, Paulus, deutest du das Gesetz um? Ja, setzt du das Gesetz nicht herab, degradierst du es nicht. Das, was wir seit Jahrhunderten pflegen, ist es nicht etwas völlig anderes, als was unsere Vorväter geglaubt hatten? Hatten sie nicht alle versucht, nach dem Gesetz zu leben? Diese Fragen, hypothetischen Fragen, nimmt Paulus auf und will sicherstellen, dass auch der letzte Jude, aber auch der letzte Heide heute versteht, dass seine Werke ihm vor Gott nichts nützen. Wie kann ein sündiger Mensch vor dem heiligen Gott bestehen? Auf diese jahrtausendalte Fragen wurden verschiedene Antworten immer wieder gefunden und die konnte man immer wieder in zwei Buckets einteilen. Die eine, hol deine Gerechtigkeit aus dir selbst heraus. Da ist schon was drin, du musst es kultivieren. Tu viel Gutes, wenig Schlechtes und hoffe, dass es reicht. Die andere, Gott ist schon gerecht, aber er ist noch liebevoller als gerecht. Und so ein bisschen Gerechtigkeit kann er schon ab. Und er wird dann schon ein Auge zudrücken, wenn du es nur versuchst, gut zu sein. Beide Antworten sind aber in der Tat sehr schlechte Nachrichten. Die eine macht uns besser, als wir eigentlich sind. Die andere macht Gott schlechter, als er ist. Und in diesem Text argumentiert Paulus, nein, es geht nur durch eine ganz andere, dritte Möglichkeit. Deine Gerechtigkeit wird nie reichen. Die Gerechtigkeit muss von oben, von Gott, angerechnet werden. Und diese Mathematik, damit kommen wir nicht klar. Die rechnet mit viel Unendlichkeit. Da wird durch Null geteilt. Dinge, die für uns logisch nicht möglich sind, die sorgen dafür, dass etwas, was praktisch nicht möglich ist, dann doch passiert. Und dieses für gerecht erklären, das ist nichts Neues. Nichts, was erst im Neuen Testament stattfindet, wie viele Christen oft meinen. Und Paulus sagt hier, und ich hoffe, dass wir am Ende der Predigt auch mitkommen, das ist etwas, was schon ganz von Anfang in 1. Mose schon sich durch die ganze Bibel zieht. Und so möchte ich die Predigt in diese drei Punkte aufteilen. mit denen Paulus praktisch so seinen mathematischen Beweis kopiert. In den ersten 5 Versen lesen wir, dass es für uns keinen Grund zum Stolz gibt. Da nehmen wir am Beispiel von Abraham durch, warum Werke selbst einen Abraham vor Gott leer darstellen. Dann in den Versen 6 bis 8 sehen wir am Beispiel von David, dass es tatsächlich einen Grund zur Freude gibt und wie wir den David von seinem Denkmal stürzen wollen und mal so richtig zeigen, wo er überall versagt hat und wo es doch für ihn gereicht hat. Und weil diese beiden Männer aus dem Alten Testament kommen, Paulus aber schon in der neuen testamentlichen Zeit ist und wusste, einmal im Hagener Tal wird es diese Fragen geben, ist der letzte Punkt besonders für uns. Die Verse 9 bis 12, ein Grund für alle, selbst für uns. Warum der Glaube für Juden und Heiden gleichermaßen gilt. Aber so hoffe ich, dass ihr alle aus dieser Tür nachher rausgeht und mit mir übereinstimmt. Abraham ist auch unser Vater. Römer 3 wird hier in dem ersten Vers direkt weitergeführt. Paulus greift eine rhetorische Frage aus, auf die wahrscheinlich in den Köpfen der Leser damals umherschwirren musste. Moment mal, wie war es eigentlich mit Abraham und seiner Gerechtigkeit? Hatte er nicht einiges schon geleistet? Konnte nicht wenigstens er vor Gott angeben und so aus sich selbst heraus Gott beeindrucken? Und wenn man sie gefragt hatte, was konnte man, und der erste Vers ist ein bisschen kryptisch, auf unserer Sprache würden wir vielleicht sagen, was konnte Abraham von sich heraus bei Gott auf den Tisch legen? Dann würde die Antwort natürlich sein, also einiges. Er war der Vater des Volkes, das nachher die Juden waren und aus dem dann die Verheißung einmal kommen sollte. Er hat sich später beschneiden lassen. In seinem Glaubensleben fingen die Juden an, ihn so sehr zu überhöhen, dass er irgendwann an Jesus fast heranreichen musste. Da wird zum Beispiel 1. Mose 26, Vers 5 zitiert oft, weil Abraham meiner Stimme gehorsam gewesen ist und meine Rechte, meine Gebote, meine Satzungen und meine Gesetze gehalten hat. Das ist in einer Zeit, wo es die 10 Gebote noch gar nicht gab und die mehr als 600 zusätzlichen Bestimmungen. Und jetzt sagte der fromme Jude, Abraham war vorausschauend gehorsam sogar. Er nicht nur, dass er das Gesetz hatte und es ausgeführt hat, er hat sogar erahnt, was später einmal kommen würde. Die Rabbiner haben ihn so als den Muster des idealen Judens gesehen. Und mehr noch, weil er ja so toll war und weil er das erahnt hatte, hatte er so viele Werke aufgehäuft, dass er die gar nicht für sich selbst alle verbraucht hatte, als er vor Gott stand. Und jetzt sagte der fromme Jude, na gut, ich streng mich an und versuche so gut zu leben, wie ich kann. Und die paar Werke, die mir dann noch fehlen, Abraham wird es schon rausreißen. Das, also, so toll war der Hecht. Und Paulus sagt, nee. So sehr Abraham auch ein tolles Vorbild für uns war in vielen Bereichen, den müssen wir von diesem Denkmal runterholen. Und er verspricht hier vehement, und das lesen wir in Vers 2. Wenn nämlich Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, hat er zwar Ruhm, aber nicht vor Gott. Ja, vor euch hat er vielleicht was erreicht. Und äußerlich sieht es vielleicht gut aus. Aber bei Gott reicht es immer noch nichts. Das haben wir auch in den letzten 2 Sonntagen so gut gesehen. In Römer 3, Vers 1 zum Beispiel. Denn alle, die aus den Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht. Und noch krasser sagt es Jakobus in Kapitel 2, Vers 10, denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Dieser krasse Anspruch, dem wird selbst Abraham nicht gerecht. Es ist so, wie wenn, lass uns mal ganz hypothetisch vorstellen, du hast einen Mord begangen. Und alle wissen das, Videokamera und so weiter, gibt es nichts zu leugnen. Du bist vor Gericht und überlegst jetzt, okay, was gibt es da, was du vielleicht vorweisen könntest? Und du sagst, hohes Gericht, stimmt, aber ich kann beweisen, dass ich mein ganzes Leben lang nie falsch geparkt habe. Was meinst du? Ich glaube, du wirst im Gefängnis landen und dort vielleicht viel hermachen unter allen Gefängnisinsassen als nie falsch geparkt habender, aber immer noch sündig unter dem Gesetz. Denn du hast einen Mord begangen. In Vers 3, wenn du dich bei diesem Vers dann, bei diesem Gedanken, Entschuldigung, unwohl fühlst, dass auch nur ein Punkt, ein falscher Punkt in deinem Leben zur absoluten Verdammnis reicht, dann bist du in sehr guter Gesellschaft. Auch für die Juden damals muss es sich furchtbar angehört haben. Das ist ja, Paulus, vielleicht eine ganz neue Lehre, kann das sein, die du da bringst? Was erzählst du uns da mit Abraham und so weiter, dass es nicht ausreicht? Aber Paulus ist hier ganz radikal. Er sagt, das ist nicht mein Zeugs. Er fängt in Vers 3 an, das ist, was die Schrift sagt. Und was sagt die Schrift einem damaligen Juden? Also die Schrift damals, als Testament, die ist in Propheten, Gesetz und den Schriften eingeteilt. Also Propheten, sowas wie zum Beispiel das Buch Habakuk. Da haben wir zum Beispiel in Römer 1, Vers 17, schon hat Paulus daraus zitiert. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Die Propheten stimmen mit Paulus überein. Dann das Gesetz. Da kommt er hiermit, Römer 4, Vers 3. Es wird nämlich 1. Mose 15, Vers 6 zitiert. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Fehlen noch die Schriften. Und die sehen wir gleich in Vers 4 bis 6. Da haben wir die Textlesung aus Psalm 32. Da werden wir gleich noch bei David tiefer eingehen. Und was Paulus hier sagt, ein fieser Gedanke in deinem Leben oder in Abrahams Leben, reicht aus, dass alles andere, aller Glaubensheldenmut und so weiter, nichts zählt. Paulus sagt damit, Abraham stimmt mir zu. Selbst Abraham war der Meinung, seine Werke reichen ihm nicht. Wenn also nicht einmal Abraham aus eigener Anstrengung gerecht werden konnte, sondern glauben musste und auf Gnade angewiesen war, dann fällt das ganze Kartenhaus eines frommen Juden zusammen. Moment mal. Und wenn das bei Abraham der Fall ist, wenn selbst Abrahams Werke nicht ausreichen, haben wir dann überhaupt eine Chance? Dann sind wir doch auch komplett verloren. Ja, wenn wir durch Gutes tun aus uns heraus uns nicht erretten können, dann gnade uns Gott. Ganz genau. Wenn selbst Abrahams Errungenschaften uns nicht helfen, dann hilft nur noch Gnade. Und wie das funktioniert, das sehen wir an einem erlösenden Wort, das uns in diesen 12 Versen 7-mal über den Weg läuft. Angerechnet. Das ist ein Begriff aus der Finanzwelt. Man hat zwei Konten und von einem rechnet man aufs andere an. Paulus geht hier nicht irgendwie hypothetisch mit vielen Gesten durch den Text. Es ist ganz handfest eine Anrechnung. Das können wir verstehen. Das können wir wirklich mit unserem Verstand nachvollziehen. Und vielleicht, wenn wir immer anrechnen lesen, können wir einfach gutschreiben denken. Ne? Wir gehen zur Bank und wir lassen uns etwas gutschreiben. Wenn wir zur Bank gehen und zum Beispiel sagen, ich möchte mir 500 Euro gutschreiben lassen, erste Frage, von welchem Konto? Abraham wurde hier etwas gut geschrieben, das nicht aus ihm kam, das er selber nicht erfüllen konnte. Und Paulus tritt hier ganz entschieden den jüdischen Auslegungen seiner Zeit entgegen, die glaubten, dass Abraham dieses Konto, von dem ihm gut geschrieben war, aus dem Glauben vielleicht heraus sich aus dem Nichts aufbauen hätte können. Sozusagen wie Abraham glaubte immer mehr und mehr und irgendwann war sein Glaube so groß, dass er für seine schlechten Taten damit bezahlen konnte. Auch das gilt hier nicht. Weil Abraham glaubte, wurde volle Gerechtigkeit von jemandem angerechnet, den Abraham noch nicht kannte. Oder das Konto kannte er nicht, aber er wusste, da ist einer, Gott, der hatte schon mehrmals bewiesen, dass was er sagt, dass er das auch einhält. Und diesem Gott vertraute er, dass später einmal es ein Konto gibt, von dem er sich das anrechnen hätte lassen können. Damit war die Sache erledigt. Aber wir wollen es genau wissen. Wir sind ja in der Zeit schon im Neuen Testament. Wir dürfen es genauer wissen. Und die Antwort, von wem dann dieses Konto kommt, da haben wir schon letzte Woche einiges gehört. Diese Antwort finden wir in Markus 15, 28. Und da taucht genau das gleiche Wort für Anrechnung auf. Es geht hier um die Kreuzigung von Jesus. Spoiler. Die Hinrichtung eines Gerechten, des einzigen Gerechten, des einzigen wirklich Gerechten, des einzigen, der auch nicht einen kleinen Makel hatte, der also richtig ein schönes Konto hatte. Und es steht da, da wurde die Schrift erfüllt, die spricht, und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Da wurde Jesu Konto praktisch aufgeschlossen. Und was Abraham damals nicht wusste, und was wir heute wissen, es ist einfach die Tatsache, jemand hat all die Gerechtigkeit bereitgestellt. Weil Gott Mensch wurde und in Gestalt von Jesus nie sündigte, dann aber für sämtliche Sünden bestraft wurde, auch für deine. Auch das, was du gerade eben beim Sündenbekenntnis dir durch den Kopf gehen lassen hast. Deswegen hat Abraham nun Glück. Seine Ungerechtigkeit wieder auf das Konto von Jesus anrechnen, weil Gott Mensch wurde und sämtliche Ungerechtigkeit sich anrechnen lassen hat. Da ist genug Gerechtigkeit, auch für dich. Das Coole dabei, wenn man auf Jesu Konto schaut, steht da kein Betrag. Oder steht vielleicht eine 8, so umgedreht. Unendlich! Da kannst du abbuchen, wie viel du willst. Nun zurück zur Umfrage. Wärst du einer der Frömmeren in den USA damals gewesen und hättest geantwortet, da hättest du gedacht, natürlich, sola fide, nur aus Glauben, aber der muss auch stark genug sein, so wie bei Abraham zumindest. Wir müssen Gott erstmal beweisen, dass wir würdig sind, durch unseren Glauben abbuchen zu dürfen. Strengen wir uns an, Glauben. Glauben verrückte Dinge manchmal, die treten da nicht ein, weil sie nicht prophezeit sind, nicht weisen. Und dann sind wir, das ist ein schlechter Christ. Haben wir nicht geglaubt, ob ich immer noch würdig bin, von diesem Konto abzubuchen? Aber auch das stimmt nicht. Selbst unser Glaube muss noch nicht mal stark sein. Könnt ihr euch das vorstellen? Habt jemand ein schlechtes Gewissen? Oh ja, da habe ich jetzt nicht geglaubt, was Gott jetzt von mir denkt. Ich möchte euch ein bisschen helfen, indem wir mal so ein bisschen in Abrahams schmutziger Wäsche wühlen. Okay? Keine Angst, wir sind fair. Wir machen das nachher auch bei David. Abraham, der Name heißt erhabener Vater. Jetzt wohnt Abraham wahrscheinlich mit 50 Jahren. Dann hat er sich überlegt, meine Eltern sind lustig, geben mir diesen Namen und ich habe keine Kinder. Na gut, ich heiße Willi, muss auch damit leben. Gewöhnt man sich. Aber dann kommt Gott und macht diese Verheißung. Du wirst ein Vater vieler Kinder sein. Und dann kommt eine Karawane durchs Abrahamsdorf. Hallo, wer bist du? Ich bin der erhabene Vater. Oh, angenehm. Möchtest du mir deine Familie vorstellen? Ja, ich habe keine. Ups. Ja, das ist meine Frau Sarah und wir waren noch Kinder. Und dann Jahre später, die Verheißung ist schon längst gemacht, kommt Gott. Und Abraham freut sich, okay, Geburtstermin steht fest. Abraham, tut mir leid, Kind kommt noch nicht. Es wird kommen, aber noch nicht jetzt. Aber was wir schon mal machen können, wir können dir schon mal einen Namen geben. Von Abraham zu Abraham. Vom erhabenen Vater zum Vater vieler Völker. Was für ein Witz, oder? Für Abraham. Aber er glaubt ja. Er sagt, nur gut. Haben mich an Abraham gewöhnt, viele schlechten Witze ausgehalten. Abraham wird auch noch gehen. Und stellt euch das mal vor. Abraham 100 Jahre, Sarah, ich weiß nicht, wie viele Jahre, war aber auch schon an die 100. Und dann dackeln sie wie üblich zum Gynäkologen. Schwangerschaftstest. Gott hat es verheißen. Und was der Arzt mal gesagt hat. Abraham, okay, spielen wir das Spiel mit. Erhabener Vater. Nein, ich bin Vater vieler Völker. Vater vieler Völker. Wollen wir das mal aufhören lassen? Ist das nicht albern? Man kann es auch irgendwie übertreiben. Und irgendwann, nachdem Abraham und Sarah zum 100. Mal beim Mondschein darüber unterhalten sich haben, da muss der Gedanke, der Markt ins Spiel gekommen sein. Haben wir vielleicht etwas übersehen von Gott? Vielleicht kriegen wir Kinder aber nicht mit Sarah, sondern mit der Markt. Vielleicht braucht Gott Hilfe. Und dann bricht Abrahams Glauben ein. Der Abraham, der später als Glaubensheld gilt, hat hier eine fundamentale Niederlage, die viel Leid später noch für viele Generationen hat. Ja, Abraham hatte so einige Glaubensschwächen. Und trotzdem gilt Abraham als Prototyp des Glaubenshelden. Warum? Nicht weil Abrahams Glaube so stark war, sondern weil Abraham immer wieder an einen starken Gott geglaubt hat. Und dies gibt uns auch Hoffnung für uns. Wir haben unsere Sünden. Wir bekennen sie vor Gott. Und wir glauben an den starken Gott. Und selbst wenn du manchmal Zweifel hast, habe ich nicht gut genug. Ach, hat mich Gott auch wirklich gehört. Solange das der große, starke Gott ist, an den du glaubst, hast du nichts zu befürchten. Und da muss ich tatsächlich Abraham von seinem Sockel stoßen. Wenn ich ihn meinen Kindern zum Vorbild stelle, dann muss ich auch diese Probleme hinstellen, damit auch sie wissen, sie müssen nicht perfekt glauben. Sie müssen nur an den perfekten Gott glauben. Denn hier ist ein Anrechnungsprogramm, das läuft hier. Es spielt keine Rolle, ob ich nach der Banküberweisung wirklich sicher bin, dass es hier angekommen ist. Spielt nur eine Rolle, ob auf dem Konto, von dem ich überweise, tatsächlich der Betrag ist. Weil Gott Mensch wurde und alle Ungerechtigkeiten auf sich anrechnen hat lassen, gibt es nun dieses Gerechtigkeitskonto, das auch für Abraham galt, selbst als sein Glaube nicht immer super stark war. Und auch du kannst davon abbuchen. Selbst wenn du glaubst, naja, okay, aber ich bin doch schon ein schlimmerer Finger als Abraham. Ob das auch für mich gilt? Auch bei dir gilt das. Meinst du, das klappt bei dir? Diesen Glaubensschritt? So richtig? Auch deine fieseste Sünde Gott bringen? Glauben, dass auch deine fieseste Sünde auf von seinem Konto abbuchbar ist? Dann möchte ich dich zu Jesus einladen. Er ist gerade für uns kaputten. Gerade für uns hat er sein Bankkonto geöffnet. Es steht in Markus 2, Vers 17, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder. Und das ist die eigentlich frohe Botschaft. Was Abraham nicht konnte, wofür selbst sein Glaube zu schwach war und seine Werke, und was auch du nicht schaffen wirst, durch Werke gerecht zu werden, das ist auch gar nicht nötig. Gott reicht es, wenn du wie Abraham immer wieder zu ihm kommst, an ihn glaubst und darauf, dass sein Bankkonto immer voll ist. Und durch Jesu Gerechtigkeit ist auch für uns alles voll. Und jetzt, wenn wir wissen, dass man abbuchen kann, wollen wir reingucken in das Problem, wie das praktisch aussieht. Und das sehen wir bei David in Versen 6 bis 8. Ein Grund zur Freude. Auch hier bei David wird wieder angerechnet. Paulus zitiert hier aus dem Psalm 32, den wir vorhin gelesen haben. Und Gott schreibt auch bei David Gerechtigkeit einfach gut. Da gab es so einige Ungerechtigkeiten. Jetzt, was wir wissen, viel mehr als bei Abraham. Widerliche Sünden, Verfehlungen. Und dann kommt Gott und sagt, hier schreibe ich Gerechtigkeit gut. Lass uns da mal etwas tiefer reinsteigen. Also wir müssen ja fair zu Abraham sein. Auch bei David haben wir schöne, schmutzige Wäsche. Aber keine Angst, wir sind fair. Nachher wühlen wir auch in meiner schmutzigen Wäsche. Also damit ihr nicht einschlaft. Psalm 32 ist bereits das Happy End einer der schlimmsten Tage von David. Er hatte ja schon viel durchgemacht von Saul und so. Musste dann wie ein Vagabund rumlaufen und ständig an seinen Mord denken. Aber das ist wirklich die schlimmste Sache, von der Psalm 30 als endliches Happy End spricht. Und wir reden hier von Psalm 51, wo David in poetischer Form den ganzen Schlamassel verarbeitet, in den er sich selbst reingerissen hat. David musste damals so in den 40ern sein, gewesen sein, so bestes Midlife-Crisis-Alter. Da, wo man sich zurückzieht und Recharge-Days nimmt und Sabbaticals und sich mal so überlegt, ja, wie soll es weitergehen? Das Problem war, seine Truppen waren im Krieg. Alle waren beschäftigt, nur David war zu Hause. Und da gilt auch wieder der Spruch, Müßiggang ist aller Laster Anfang. Er sah Bathseba, eine verheiratete Frau, und das Unheil nahm seinen Lauf. Er sah nicht nur Bathseba, er sah mehr von ihr, als er hätte sehen sollen, und brach das Gebot Nummer 10, nicht begehren. Als Folge davon auch das Gebot Nummer 7, nicht ehebrechen. Bathseba wurde schwanger, so wie es kommen musste, aber David hatte einen Plan. Sonderurlaub für den Mann von Bathseba, der soll auch mal Sabbatical machen. Der gönnte sich, Uriah, der gönnte sich nämlich keine Auszeit, sondern mit den Truppen war er im Krieg. David täuscht und lügt, indem er versucht, die Schwangerschaft zu vertuschen, indem er Uriah nach Hause schickt, damit es so aussieht, als sei der der Vater. Und so brachte David auch das Gebot Nummer 9, du sollst nicht lügen. Dieser Plan ging jedoch nicht auf. Uria wollte keine Vorzüge haben, während seine Kämpfer der Gefahr ausgesetzt waren. Und so brachte David schließlich auch noch Gebot Nummer 6, du sollst nicht töten. Er ordnete an, dass seine Truppen ein Manöver machten, bei dem Uria vom Feind umgebracht wurde. Und eine Sache, die er dann tat, also er brach 4 Gebote, hielt aber das 11. Lass dich nicht erwischen. Und dieser Plan funktionierte. Wahrscheinlich wurde Uria heldenhaft bestattet. Wahrscheinlich, vielleicht hat David sogar eine sehr bewegende, rührende Rede gehalten. Und alle dachten, David, was für ein gottesfürchtiger Mann. Und wie er doch seine Leute so wertschätzt. Und wie er uns doch so toll führt. Aber in David war alles kaputt. Und zu Hause könnt ihr euch den Psalm 51 mal durchlesen. Was mit einem Menschen passiert, der Sünde nicht bekennt. Der beschreibt das als absolute Folter. Bis er sich Gerechtigkeit anrechnen lässt. Er hat eine Ehe zerstört, einen Mann umgebracht, dadurch eine Frau zur Witwe gemacht. Und auch sowas kann vergeben werden. David hat es erfahren. Lass es uns in Vers 7 und 8 nochmal durchlesen. Glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeit vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Paulus zitiert hier jemand, der große Sünde auf sich gelassen hat und selbst nicht mehr weiter wusste, wo alle Heldentaten irrelevant waren. Bei diesen Sünden hilft nichts mehr. Und dann haut er diesen Lobpsalm in Psalm 32 raus. Wie hat David das ganz praktisch hinbekommen, diese Vergebung? Der Grund ist genau der gleiche wie bei Abraham. Und wir können das in den Versen 5, 10 und 11, den David-Algorithmus, nennen wir den so? Den David-Algorithmus. Wenn du wirklich eine ganz fiese Sünde mal hast, ne? Und ich weiß, wie wirst du davon vor? Merk dir den David-Algorithmus und der steht hier in Psalm 32, 5, 10 und 11. Vers 5. Ich tat dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Und du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Also, bekennen, Schritt Nummer 1. Vers 10. Wer aber auf den Herrn vertraut, den umgibt er mit Gnade. Zweiter Schritt, Vertrauen. Und die Konsequenz in Vers 10. Freut euch an dem Herrn und jaucht, ihr Gerechten, und jubelt all ihr von Herzen Aufrichtigen. Da wird er gerecht gemacht und freut sich. Also, der David-Algorithmus ist bekennen, vertrauen und freuen. Und die Tatsache, dass wir mit all diesem Wissen trotzdem manchmal zweifeln, trotzdem manchmal traurig sind, trotzdem manchmal nicht sicher sind, oh, was wird Gott jetzt von mir denken, liegt daran, dass wir einen von diesen 3 Schritten vergessen. Also offensichtlich der erste Schritt, bekennen. Also wenn wir die Sünde, die wir gemacht haben, nicht bekennen, und deswegen ist es gut, dass wir es im Gottesdienst immer wieder auch offensichtlich machen, zusätzlich zu unserer stillen Zeit, wo wir natürlich auch Gott unsere Sünden bekennen. Wenn wir das nicht machen, dann wirklich lest euch Psalm 51 vor. Das ist die Konsequenz. Das ist Folter. Denn diese Ungerechtigkeit ist nicht nur etwas, dass Gott sauer auf uns ist. Wir sind so geschaffen, dass Sünde uns kaputt macht. Und vor allem Sünde, selbst wenn die keiner mitbekommt, wenn wir sie nicht vor Gott hinbringen, wird sie uns innerlich zerfleischen. Also bekennen, stimmen wir alle überein, aber dann auch vertrauen. Wenn du deine Sünde bekennst, aber immer in dir noch so, ah ja, aber das war wirklich jetzt schon zu groß für Jesus, ne? Aber da haben bestimmt schon viele andere Sünder von Jesu Konto abgebucht. Vielleicht ist für mich nichts mehr drauf. Unendlich, ja? Also Gott rechnet da wirklich anders. Unendlich. Wenn du überlegst, ist meine Sünde vielleicht zu... Nein, unendlich viel kann er dir vergeben. Und dann erwartet Gott auch wirklich, dass du ihm vertraust. Dass du wirklich ihm vertraust, dass auch diese fiese Sünde, die du vielleicht zum 100. Mal, nachdem du 99 Mal bekannt hast, schon wieder gemacht hast, dass selbst diese Sünde auch vergeben kann. Und wie merkt man das, dass du ihm vertraust? Du freust dich. Also viele Leute machen dann, die bekennen und die vertrauen und das ist ein eingeredetes Vertrauen. Aber dankst du ihm auch dafür, dass er dir nicht generell danke, dass du für uns abkommst, danke, dass du mir wieder verziehen hast, dass ich wieder diesen blöden Witz rausgehauen habe, wo ich diese Person verletze. Also so speziell kannst du Gott danken. Und wenn du dich darüber freust, wirklich, dass er wieder diese eine Sünde dir vergeben hat, dann bist du auf dem Level von Psalm 32. Dann hast du den David-Algorithmus verinnerlicht. Und dann, den vierten Schritt, rede mit jemand anders drüber und hilf ihm auch vom Bekennen über Vertrauen zum Freuen zu kommen. Und das merkt man in Gesprächen. Da trägt jemand mit etwas, sich mit etwas herum und der wirkt irgendwie so bedrückt. Und vielleicht sind keine von diesen drei Sachen, wo du ihm weiterhelfen kannst. Keine Sünde ist zu groß. Gottes Konto ist groß genug. Aber er wird das Konto nicht einfach so unter das Volk werfen. Er will darum gebeten werden. Er will, dass wir bekennen. Das ist wichtig für uns, damit uns bewusst ist, dass es falsch war. Und er will, dass wir ihm vertrauen. Und dann freut er sich mit uns, wenn wir uns freuen. Das gilt für David. Das gilt auch ganz bestimmt für uns. Jetzt höre ich so ein paar kritische Gedanken gerade. Ganz bestimmt. Woher weißt du das? Ich weiß das wegen Punkt 3. Verse 9 bis 12. Es gilt für Juden und Heiden. Abraham wurde der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Und das ist der Hauptpunkt von Paulus, bevor er beschnitten wurde. Jetzt können wir wieder menschliche Mathematik ein bisschen machen. Dieser Vers, Abraham glaubte und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. 1. Mose 15, Vers 6, da finden wir keine Altersangabe. Aber im nächsten Kapitel, als er im Land Kanaan mit Hagar seine Glaubenskrise hatte und Ismael kam, da war er ungefähr 85 Jahre alt. Im Kapitel darauf wird er beschnitten. Und da wissen wir, 99 Jahre alt. Also er ist mindestens 14 Jahre lang gerecht gewesen. 14 Jahre lang durfte er von Gottes Konto abbuchen, wo er noch nicht beschnitten war. Also 14 Jahre, bevor überhaupt diese ganze Geschichte mit Israel und du bist ein Volk und so weiter, 14 Jahre lang war er bereits gerecht. Das heißt, all die Vorzüge, die wir nicht haben, ja, ich bin jetzt kein Benjaminit oder so, ich kann mich nicht auf irgendwelche jüdischen Ahnen, was auch immer, nach den frommen Ahnenbüchern der Juden richten, ich kann nicht behaupten, dass ich irgendwie biologisch von Abraham abgestammt bin. Aber Paulus erweitert das hier. Weil Abraham gerecht gesprochen wurde, lange bevor er überhaupt beschnitten wurde, gilt das für alle. Dieser Punkt ist sehr wichtig für Paulus. Lass uns doch mal genau anschauen, wer denn diese Leser von dem Römerbrief war. Natürlich haben den Brief einige Judenchristen gelesen. Als Jude damals wurdest du am achten Tag nach deiner Geburt beschnitten. Und du kanntest praktisch keinen anderen Mann, einen jüdischen Mann, der nicht beschnitten war. Und so konnte es leicht passieren, dass das Zeichen, oder auch Siegel hier genannt, das überprüfbar war, als eigentlicher Grund für die ganzen Segen, die daraus kamen, galt. Nicht mehr der Glaube, sondern die äußeren Zeichen. Du machst die Rituale, du bist beschnitten und so weiter. Also bist du auch gerecht. Es wurde wichtiger, all auf diese äußeren Sachen zu schauen, als den Grund für die Rituale zu kennen und zu lieben. Ganz ähnlich war es auch zur Zeit Martin Luthers. Hauptsache, du bist in der Kirche. Hauptsache, du bist getauft. Hauptsache, du führst bestimmte Rituale aus. Dann bist du dabei. Gott wird sich um dich schon kümmern. Ganz ähnlich ist es auch bei uns Evangelikalen. Und ein Grund für die schockierenden Umfrageergebnisse, die ich am Anfang genannt habe. Hauptsache, du bist getauft. Hauptsache, du hast einen Dienst. Hauptsache, du strengst dich an. Paulus schreibt eindeutig dagegen an, indem er die ganze drei Verse dazu verwendet, um die Reihenfolge klar zu machen. Zuerst kommt der Glaube und dann kommt gar nichts. Das reicht aus. Und er wird in Vers 12 überdeutlich. Beschneidung ohne Glauben ist sogar nicht nur nicht hilfreich oder nicht ganz so toll wie Glaube. Beschneidung ohne Glaube ist nutzlos. Sondern die auch wandeln in den Fußstapfen des Glaubens, den unser Vater Abraham hatte. Und dann haben diesen Brief auch noch Heidenchristen gelesen. Und was man auch heute manchmal denkt, okay, das Heilige hat den Juden und die haben es vermasselt und na gut, dann kommen wir ins Spiel und wir kriegen jetzt auch noch was vom Kuchen ab. Das ist absolut falsch. Gott hatte immer auch schon uns auf dem Schirm. Gott hatte immer schon auch, als Abraham diese Verheißung bekam, wusste er von dir. Und er wusste, das gilt auch dir einmal. Und die Geschichte mit Israel ist das Vehikel, durch das Jesus dann auf die Welt kam. Was können wir also aus diesen drei Versen mitnehmen? Zuerst einmal dürfen wir uns freuen, dass auch wir gerecht werden dürfen. Vollkommen juristisch korrekt. Wir interpretieren das nicht in das Neue Testament rein, das über das Alte übergestülpt wurde. Das war schon immer vom Alten Testament Gottes Plan. Dann müssen wir aber auch aufpassen, dass auch jetzt, wo wir alles begriffen haben, sich nicht dieses alte Denken wieder einschleift. Oh, der hat nur zwei Dienste, ich habe drei. Ob da, der braucht bestimmt ein bisschen mehr Gnade als ich mit meinen Werken. Da müssen wir sehr aufpassen, dass wir einander nicht werben. Und dass wir nicht falsche Hoffnungen auf falsche Dinge lenken. Und damit schließt Paulus diese 12 Verse ab. An Abraham zeigt Paulus, dass allein Gottes Gnade und Gerechtigkeit seine Ungerechtigkeit beheben kann. Durch David haben wir gesehen, wie das praktisch geht. Bekennen, vertrauen und sich freuen. Dann wieder an Abraham haben wir gesehen, juristisch vollkommen korrekt gilt es auch für uns. Und mit diesem Ausblick möchte ich schließen. Irgendwann einmal sind wir alle gestorben und dann ist Paulus abgehandelt, Abraham und so weiter. Und in der gleichen Reihe stehe dann auch ich, nachdem du schon dran warst. Und dann werden auch alle meine Sünden auf den Tisch kommen. Und Mann, wirst du schockiert sein, was du da sehen wirst. Ich bin schockiert von meinen Sünden und ich kenne noch nicht mal alle. Wir sind noch nicht mal alle bewusst. Und du wirst dich angeekelt und angewidert wegdrehen. Und zu Recht. Also muss ich dir bestätigen. Ja. Das hier ist nicht schön für mich. Aber das ist nicht, was Gott sieht. Wisst ihr, was Gott sieht? Christus vor mir. Seine Gerechtigkeit. 100% abgebucht für meine Sünde. Das ist, was er sieht. Lass mich mit dieser Frage schließen. Wird die Gerechtigkeit Christi auch bei dir angerechnet, weil du an Christus glaubst?